Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Verhandlungen über einen Vergleich für geschädigte VW-Dieselkunden sind also gescheitert und beide Verhandlungspartner, der Konzern auf der einen und die Verbraucherverbände auf der anderen Seite, schieben sich nun gegenseitig den schwarzen Peter zu. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem gleich zweimal unter unterschiedlichen Aspekten auf den Arbeitsmarkt schauen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Doch zunächst kommen wir zur Lage der Konjunktur in Deutschland, die zum Jahresende 2019 stagnierte, so das Statistische Bundesamt, das Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, für das vierte Quartal vorlegte. Was sind die Gründe, dass die deutsche Wirtschaft auf der Stelle tritt und wie ist das einzuordnen? Diesen und weiteren Fragen ist für uns Mischa Erhardt nachgegangen.
Noch im Januar waren die Statistiker von zumindest einem kleinen Wachstum im vierten Quartal ausgegangen. Grund für die schlechtere Entwicklung ist demnach unter anderem, dass die privaten und staatlichen Konsumausgaben zum Jahresende runtergegangen sind. Der Konsum hatte in den Quartalen zuvor regelmäßig die deutlichen Schwächen etwa im Exportsektor oder auch in der Industrie ausgeglichen. Das ist im letzten Quartal 2019 offenbar an seine Grenzen gestoßen. Andreas Scheuerle von der DekaBank.
Wenn man sich mal das Ganze auf Branchenebene anschaut, dann stellen wir fest, dass wir in einer massiven Industrierezession im Moment bewegen, ausgelöst durch globale politische Unsicherheiten wie den Handelsstreit beispielsweise, aber eben auch bedingt durch hausgemachte Probleme wie in der Automobilindustrie. Dazu kommt, der Einzelhandel war schwach und der Konsum im vierten Quartal auch.
Es ist also ein Abflauen der Wirtschaft auf ziemlich breiter Front. Da die Statistiker mit ihrer Schätzung auch das Wachstum für das dritte Quartal etwas nach oben korrigiert haben, bleibt für das Gesamtjahr 2019 unverändert noch ein Wert von 0,6% stehen. Auch das ein niedriger Wert gegenüber dem Vorjahr 2018, wo das BIP noch um 1,5% gewachsen war. In der Industrie waren im Dezember die Produktion, aber auch die Neuaufträge für die hiesigen Unternehmen stark eingebrochen. Das hat auch die Investitionen der Unternehmen gebremst.
Die Investitionen sind eine der Steuerungsgrößen der Unternehmen. Wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie schlechte Erwartungen haben, dann treten sie auf die Bremse, um nicht Ballast für die Zukunft an Bord zu haben. Und das ist genau in diesem Jahr oder genauer gesagt im letzten Jahr geschehen.
Für das laufende erste Quartal des neuen Jahres sieht es nicht viel besser aus, denn da belastet zusätzlich noch das Coronavirus die chinesische Wirtschaft und damit einen der wichtigsten Absatzmärkte für die deutschen Exporteure. Deswegen rechnen Experten erst einmal nicht mit einem raschen Anziehen von Aufträgen und Produktion in der Industrie.
Ich fürchte halt, dass dieses Ansteigen der Aufträge erstmal bis Februar, März auf sich warten lassen wird, weil jetzt halt der Coronavirus und damit halt die Produktionsprobleme in China die ganze Geschichte noch ein bisschen nach hinten rausschieben werden.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, blickt mit Sorge auf die Lage in China.
Je länger natürlich der Produktionsstopp andauert, je länger das Virus sich ausbreitet, desto größer wird das Risiko, dass eben diese Lieferketten reißen. Das hört man nur von einzelnen Unternehmen, scheint noch kein Massenphänomen zu sein, aber zumindest auch ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung hier im Exportland Deutschland im ersten Quartal.
Die Wirtschaftsschwäche hierzulande geht natürlich auch nicht spurlos an der Eurozone vorbei. Zusammen mit leicht schrumpfenden Wirtschaftsleistungen in Frankreich und Italien hat auch die Eurozone im letzten Quartal des vergangenen Jahres es nur noch auf ein Mini-Wachstum von 0,1% gebracht. Die EU-Kommission aber blickt trotz der Delle weiter optimistisch auf das Jahr und rechnet damit, dass alle Staaten der Eurozone auf Wachstumskurs bleiben.
Mischa Erhardt zur Lage der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Die Verhandlungen über einen Vergleich für betrogene VW-Dieselkunden sind geplatzt. Das teilte Volkswagen heute mit und zeigte bei der Schuldfrage mit dem Finger auf den VZBV, den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Der allerdings ließ diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen. Einzelheiten dazu von unserer Autoexpertin Silke Hane.
Es ist ein Ringen um die Deutungshoheit. Hat Volkswagen den Bundesverband der Verbraucherzentralen übertölpelt? Oder wollten die Anwälte der Verbraucherschützer auf Kosten der Kunden überhöhte Honorare kassieren? Darum geht es nun nach dem Platzen der Verhandlungen über einen Vergleich. Dabei hatten sich Volkswagen und der VZBV schon geeinigt. 830 Millionen Euro wollte der Konzern den Kundinnen und Kunden nach eigener Aussage insgesamt zahlen. Das wären etwa 1.800 Euro pro Person gewesen. Rund 460.000 Menschen hatten sich der Klage unter Führung des VZBV angeschlossen. Was also ist passiert? Laut Volkswagen hatten die Prozessanwälte des Verbraucherzentrale Bundesverbands bis zuletzt darauf bestanden, einen Vergleich selbst abzuwickeln, und zwar gegen Geld. So schilderte es mittags ein Konzernsprecher dem Deutschlandfunk, so bestätigte es später VW-Cheflobbyist Thomas Steg in Berlin.
Leider ist auf den letzten Metern eine endgültige Einigung daran gescheitert, dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein für uns nicht nachvollziehbares, unbegründetes Pauschalhonorar von 50 Millionen Euro für seine Prozessvertreter wollte.
Die Krux laut Volkswagen, ausreichend konkrete Nachweise, für welche Leistungen dieses Geld gezahlt werden sollte, hätten die Rechtsberater nie geliefert. Der Verbraucherzentrale Bundesverband stellt die Ereignisse genau andersherum dar. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz sagte VZBV-Chef Klaus Müller:
Bei der Frage der Abwicklung haben wir schweren Herzens angeboten, zu akzeptieren, dass Volkswagen einen Dienstleister beauftragt, die Entschädigungssumme abzuwickeln. Und unsere Anwälte hätten lediglich eine Kontrollfunktion übernommen. Das wäre aus unseren Augen kein optimales, kein gutes Modell gewesen. Aber im Rahmen von Kompromissverhandlungen hätten wir uns auch darauf eingelassen.
Müller schilderte, er habe vom Abbruch der Verhandlungen aus den Medien erfahren. Kurz vorher habe Volkswagen noch angeboten, die 50 Millionen Euro zu übernehmen.
Dass Volkswagen heute auf diese Art und Weise die Verhandlung beendet, ist mir rätselhaft.
Das Tuch scheint also erst einmal zerschnitten zwischen VW und den Verbraucherschützern. Der VZBV geht davon aus, dass die Musterfeststellungsklage nun ihren Gang geht und das zuständige Gericht in Braunschweig zügig einen neuen Verhandlungstermin ansetzt. Ein Erfolg würde bedeuten, dass den Kunden zwar Schadenersatz zusteht, wie viel müsste dann aber jeder einzeln gerichtlich klären lassen. Volkswagen bietet den klagenden Kundinnen und Kunden deshalb trotzdem das Geld an. Über eine Plattform sollen diese ab Ende März Angebote für Einmalzahlungen einholen können.
Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion über Volkswagen und die Entschädigungen für betrogene VW-Dieselkunden. Und dazu können Sie auch einen Kommentar hören hier im Deutschlandfunk in der gleichnamigen Sendung ab 19.05 Uhr. Vor gut einem Jahr trat das Teilhabe-Chancengesetz in Kraft, ein Gesetz, mit dessen Hilfe es Langzeitarbeitslosen ermöglicht werden sollte, einen Job zu finden. Und Firmen sollte es leicht gemacht werden, diesen Job auch anzubieten. Nach gut einem Jahr zeigt sich, gerade große Arbeitgeber sind noch sehr zurückhaltend bei der Teilnahme am Programm. Die Zielgruppe gilt als schwierig, die Arbeitgeber suchen eher Fachkräfte. Und die Langzeitarbeitslosen brauchen mehr Betreuung als sonst, das schreckt wohl manchen Betrieb ab. Doch dass Geduld zum Erfolg führen kann, das zeigt der Beitrag von Ludger Fittkau.
Silke Weißenburger stellt mit ihrer Chefin Birgit Krössmann lokale Weine von der südhessischen Bergstraße ins Regal. Sie arbeiten in einem Supermarkt in Pfungstadt bei Darmstadt. Die Weinberge beginnen nur wenige Kilometer südlich der Stadt. Silke Weißenburger war, nicht zuletzt krankheitsbedingt, insgesamt 10 Jahre lang arbeitslos, bevor sie vor knapp einem Jahr vom neuen Teilhabechancengesetz profitierte. Das Jobcenter Darmstadt vermittelte sie in die Verkaufsarbeit im Einzelhandel.
Durch meine Betreuerin, auch vom Jobcenter, die hat mir gesagt, sie hätte da was für mich im Verkauf. Und so hat sie mich gefragt, ob ich das machen würde. Da sage ich, klar, auf jeden Fall, sofort mache ich. Ja, so bin ich halt hierher zum Bewerbungsgespräch. Und mir war ja alles sofort sympathisch. Und ich dachte, machen wir.
Nach einem Jahrzehnt Arbeitslosigkeit war das kein einfacher Schritt für Silke Weißenburger. Das weiß auch Regine Meyer-Hoffmann, die erfahrene Fallmanagerin für den sozialen Arbeitsmarkt im Jobcenter Darmstadt. Sie hat Silke Weißenburger über das Teilhabechancengesetz in den Pfungstädter Supermarkt vermittelt.
Und was mir also auffällt, ist, dass dieses Programm, das Teilhabechancengesetz, sehr unbürokratisch verläuft gegenüber dem Arbeitgeber. Weil da ist ja immer so ein bisschen Vorbehalt, auch was müssen wir ausführen, was müssen wir machen. Also das ist sehr einfach. Wir machen ein Gespräch, also wir sprechen die Eckdaten sozusagen ab. Das ist meist sogar telefonisch. Und dann geht ein Antrag raus, den der Arbeitgeber dann ausfüllen muss. Also der ist auch wirklich mal gar nicht schlimm. Und dann kommt dieser Antrag dann wieder an uns zurück. Dann wird er geprüft und dann wird eigentlich ein Okay gegeben und dann kann der loslegen. Also das geht sehr, sehr unbürokratisch.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen ermuntert die Jobcenter des Landes, noch mehr für das Teilhabechancengesetz zu werben. Dennoch sind hier die Vermittlungszahlen im Vergleich der Bundesländer nicht allzu hoch. André Schönewolf ist Abteilungsleiter für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beim hessischen DGB.
In meiner Erfahrung habe ich festgestellt, dass wir es da mit Arbeitgebern zu tun haben, die einfach viel zu überzogene Erwartungen haben an den Personenkreis, den es da halt eben betrifft. Die haben Anforderungen, die diese Menschen nicht erfüllen können. Fremdsprachenkenntnisse, Mobilität, das sind einfach Sachen, da muss man kleine Brötchen backen, da muss man gucken, nach und nach diese Personen langsam wieder ranzuführen, über ein gutes Coaching auch gut zu begleiten, den Leuten Hilfestellungen zu geben.
Der hessische Sozialminister Kai Klose von den Grünen hofft, dass man den Frauenanteil im Programm von heute 40% in Hessen in den kommenden Jahren noch steigern kann. Denn gerade langzeitarbeitslosen Frauen droht Altersarmut. Wie auch der DGB kritisiert der Minister, dass viele Arbeitgeber den Langzeitarbeitslosen zunächst nur einen Arbeitsvertrag für 2 Jahre geben, obwohl das Teilhabechancengesetz 5 Jahre ermöglicht. Das hat auch damit zu tun, dass die Stellen nur 2 Jahre zu 100% gefördert werden. Danach müssen Arbeitgeber einen Eigenanteil zahlen. Aber Minister Klose sieht noch einen anderen Grund für die 2-Jahres-Befristung.
Es gibt wahrscheinlich schon sowas wie ein Grundmisstrauen gegenüber der Zielgruppe, was dann dazu führt, dass man sagt, okay, probieren wir es erstmal 2 Jahre, weil die waren ja so lange gar nicht in Arbeit. Probieren wir erstmal 2 Jahre, die sie sich anstellen, überlegen uns dann, ob wir weitermachen und sich nicht gleich auf die 5 einzulassen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten und auch für Vertrauen werben.
Ein Vertrauen, das Birgit Krössmann im Supermarkt in Pfungstadt bei Darmstadt schon lange aufbringt. Gerade überlegt der Laden, eine dritte Verkaufskraft über das Teilhabechancengesetz einzustellen. Wichtige Kompetenz für Bewerber und Bewerberinnen, die Kenntnis der regionalen Produkte.
Regional legen wir großen Wert drauf. Wir kriegen auch unser Gemüse vom Bauer nebenan und unseren Honig. Den Imker kennen wir persönlich, die Biene auch. Und so Kaffee kriegen wir aus einer Rösterei gleich um die Ecke. Also wir versuchen auch regional zu sein. Pfungstädter Bier haben wir natürlich auch.
Die örtliche Brauerei ist nämlich regional bedeutsam. Obwohl Silke Weißenburger täglich hin und zurück rund 2 Stunden Fahrzeit zur Arbeit hat, bereut sie es nicht, die Chance ergriffen zu haben, die sie durch das neue Teilhabegesetz nach einem Jahrzehnt Erwerbslosigkeit nun bekommen hat. Sie wird nach Tarif bezahlt, ihre Stelle wird zu 100% vom Bund gefördert.
Durch wieder einarbeiten in mein Arbeitsleben, da musste ich halt auch wieder vieles lernen mit der Zeit. Ja, und ich kann es jedem empfehlen, das zu machen.
Ludger Fittkau blickte auf den sozialen Arbeitsmarkt. Und thematisch bleiben wir im Bereich Arbeitsmarkt. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat heute eine Studie vorgelegt. Eine Studie, die schon seit einiger Zeit auf dem Markt, also online, verfügbar ist, heute aber ausführlich erläutert wurde. Es geht um mögliche Fachkräfte von morgen, genauer um Migranten, ihre Ausbildung und welche Hindernisse ihnen dabei im Weg stehen, aber gleichzeitig auch darum, wie diese Hindernisse beseitigt werden könnten. Carsten Zumack fasst das Ergebnis der Studie zusammen.
Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs, viele Migranten eine Beschäftigung. In der Praxis aber finden beide Seiten bislang nicht ausreichend zusammen. Junge Flüchtlinge nehmen in Deutschland seltener eine Ausbildung auf als ihre hier geborenen Altersgenossen. Und auch das belegt die neue Studie. Sie brechen ihre Lehre überdurchschnittlich oft ab, so der stellvertretende OECD-Generalsekretär Ludger Schuhknecht.
Das liegt zum Teil in der Natur der Sache, weil die Jugendlichen oft über mangelnde Sprachkenntnisse verfügen, weil sie aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen, wo die Akzeptanz auch der beruflichen Ausbildung nicht so hoch ist wie bei uns.
Viele junge Flüchtlinge wollen lieber gleich richtig Geld verdienen, als eine Ausbildung zu beginnen, zeigen Erfahrungen aus der Wirtschaft. Die neue OECD-Studie belegt das. Alles in allem aber zieht sie eine positive Integrationsbilanz. So lassen sich inzwischen mehr als 18.000 Flüchtlinge im deutschen Handwerk ausbilden, rechnet der Generalsekretär des Branchenverbandes ZDH Holger Schwannecke vor.
Insbesondere die duale Berufsausbildung, also die Ausbildung an und in 2 Lernorten, Betrieb und Schule, leistet einen wichtigen Beitrag für die gesellschaftliche Integration.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die OECD sehen in der verstärkten Ausbildung von Migranten auch ein Rezept gegen den Fachkräftemangel. Als Schlussfolgerung aus der Studie empfiehlt OECD-Vize Ludger Schuhknecht unter anderem, das Angebot an Vorbereitungs- und Sprachkursen auszubauen.
Dann während der Ausbildung durch Betreuung und Begleitung zu verhindern, dass die Jugendlichen abbrechen. Und dann natürlich danach liegt es in der Aufgabe der Migranten, der Jugendlichen, der Auszubildenden selbst, erfolgreich im deutschen System zu sein.
Dabei helfen könnte nach Schuhknechts Meinung die sogenannte 3+2-Regelung. Die erlaubt, nach einer dreijährigen Ausbildung noch 2 weitere Jahre in Deutschland zu arbeiten, selbst wenn der Asylantrag abgelehnt wurde.
Die OECD-Studie über Migranten in der Ausbildung und ihre Probleme, Carsten Zumack, berichtete. Vermieter in Berlin wollten den in der Stadt geplanten Mietendeckel stoppen mit Hilfe eines Eilantrags beim Bundesverfassungsgericht. Damit sind sie allerdings gescheitert, denn noch sei das Gesetz gar nicht endgültig verabschiedet und was nicht da ist, könne auch nicht gestoppt werden, so die Richter. Nicht gescheitert ist die Verlängerung der Mietpreisbremse im Bundestag. Die wurde heute beschlossen, mit einigen Verschärfungen, Alfred Schmidt berichtet.
Eine der Grundlagen der frisch verlängerten und geschärften Mietpreisbremse ist ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bundesregierung. Demnach steigen Mieten um 2-4% weniger dort, wo die Mietpreisbremse ansetzt. Sie gilt ausschließlich für Neuvermietungen. Union und SPD waren sich einig, wir wollen die Mietpreisbremse halten, schärfen und verlängern. Unionsfraktionsvize Thorsten Frey erinnerte im Bundestag daran, dass noch ein ganzer Strauß weiterer Maßnahmen das Wohnen in Deutschland bezahlbar halten soll. Vom Baukindergeld über Sonderabschreibungen bis hin zu höherem Wohngeld für mehr Menschen.
Ich will an dieser Stelle aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Mietpreisbremse für uns natürlich wirklich nur ein Mittel zum Zweck ist. Wir machen das nicht gerne, diese Regulierung im freien Markt. Es ist auch tatsächlich so, dass hohe Mieten und Engpässe auf dem Wohnungsmarkt natürlich letztlich nur durch Bauen, Bauen, Bauen zu erledigen ist. Wir haben zu wenige Wohnungen und deswegen sind die Mieten zu hoch. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass in Deutschland mehr gebaut wird.
Mehr Wohnungsbau, das wollen alle. Doch ob die Mietpreisbremse sich mit dieser Forderung verträgt, da meldet Katharina Willkomm von der FDP Zweifel an.
Die Städte platzen aus allen Nähten. Auf dem Land haben wir teils erhebliche Leerstände. Neue Wohnungen stehen nicht schnell genug. Die Menschen können nicht in Wohnungen, die zur jeweiligen Lebenssituation passen. Die Mietpreisbremse wird die Ursachen der steigenden Mieten nicht bezwingen. Die Mietpreisbremse baut keine einzige Wohnung. Stattdessen wirkt sie für Bauleute und Handwerker einen ganzen Wirtschaftszweig ab. Wir Freien Demokraten wollen das verhindern.
Ein Kernstück der neuen Mietpreisbremse besteht darin, dass die Frist verlängert wurde, in der Mieter Rückforderungen stellen dürfen. Wenn sie also feststellen, dass sie zu viel Miete zahlen nach den Bedingungen der Mietpreisbremse, dann haben sie künftig 30 Monate lang rückwirkend die Chance, diese zu viel gezahlte Miete wieder zurückzubekommen. SPD-Fraktionsvize Eva Högel sieht dadurch die Chance, dass Leute nicht wegen steigender Mieten aus ihren Wohnungen vertrieben werden.
Denn häufig ist das so, sie schließen einen Mietvertrag und dann wollen sie sich nicht als allererstes mit dem Vermieter oder der Vermieterin anlegen. Deswegen haben wir gesagt, wir verlängern jetzt diesen Zeitraum. Innerhalb von 30 Monaten muss gerügt werden und dann kann die Miete auch für diesen Zeitraum von 30 Monaten, also ab Beginn des Mietverhältnisses, zurückverlangt werden.
Geschärft wurde die Mietpreisbremse auch dadurch, dass die Länder ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt per Rechtsverordnung bestimmen dürfen. Die Geltungsdauer soll dabei wie bisher schon 5 Jahre betragen. Karin Ley von der Linken geht das alles nicht weit genug.
Wenn die Mietpreisbremse wirklich wirken soll, dann muss sie erstens wirklich bremsen und nicht nur eine 10-prozentige Erhöhung zum Gesetz machen. Sie muss flächendeckend gelten, anstatt jedem Land zu überlassen, mit eigenen Rechtsverordnungen das Ganze nochmals rechtssicher auszugestalten. Und außerdem muss sie auch ohne Ausnahmen gelten.
Insgesamt laufen die neuen Regeln der Mietpreisbremse nun bis ins Jahr 2025.
Der Bundestag hat die Verlängerung der Mietpreisbremse beschlossen, Alfred Schmidt berichtete. Dass US-Präsident Trump auf die US-Notenbank Fed nicht gut zu sprechen ist, das wissen wir seit seinem Amtsantritt. Regelmäßig kritisierte und kritisiert er die Fed und wie in vielen anderen Bereichen versucht er auch hier Einfluss zu nehmen. In diesem Fall neue Mitglieder für das Führungsgremium zu nominieren, die Geldpolitik in seinem Sinne machen. Gestern musste sich eine besonders umstrittene Kandidatin im Senat einer Anhörung stellen. Aus Washington berichtet Jan Bösche.
Lächerliche Entscheidungen, ein grausamer Mangel an Visionen. Präsident Trump empört sich regelmäßig über die Notenbank Fed.
The Fed has raised rates too fast and lowered them too slowly.
Sie habe ihre Zinsen zu schnell angehoben und zu langsam wieder gesenkt. Aus Trumps Sicht ist das ein Grund, warum die Wirtschaft in den USA nicht so schnell wächst, wie von ihm versprochen. Mit seiner lauten und regelmäßigen Kritik bedroht Trump die Unabhängigkeit der Fed, befürchten viele Experten. Judy Shelton sieht das anders.
Some Fed chairmen have felt they were being pressured behind the scenes. In some ways it's refreshing if that's out in the open.
Manche Fed-Chefs hätten sich über Druck hinter den Kulissen beschwert. Es sei erfrischend, dass das jetzt in der Öffentlichkeit geschehe. Judy Shelton war Trump-Beraterin im Wahlkampf. 2018 schickte er sie als amerikanische Vertreterin zur Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Im vergangenen Jahr dann nominierte Trump sie als neues Mitglied der FED-Führungsspitze. Die Wirtschaftswissenschaftlerin ist eine ungewöhnliche Kandidatin. Ihre Veröffentlichungen beschäftigen sich mit der Frage, wie ein neuer Goldstandard eingeführt werden könnte oder diskutieren, die staatliche Einlagensicherung wieder abzuschaffen. Am wichtigsten vielleicht für Trump, sie plädierte dafür, dass sich die Fed besser mit Kongress und Präsident abstimmen müsse. Shelton sagte, sie gehöre auf keinen Fall zum wissenschaftlichen Mainstream und werde ihre eigene Perspektive in die Fed einbringen.
I think I would bring my own perspective, but I think the intellectual diversity strengthens the discussion and would be welcomed.
Die intellektuelle Vielfalt stärke die Debatte und werde sicher begrüßt. Bei ihrer Anhörung im Finanzausschuss des Senats gestern war klar, dass nicht alle diese Vielfalt begrüßen. Besonders die demokratischen Senatoren nahmen Shelton in die Mangel. Sherrod Brown sagte, es gebe Dokumente von ihr aus 30 Jahren.
You have a paper trail for 30 years. You seem to be the new Judy Shelton, not the old Judy Shelton.
Jetzt scheine sie aber die neue Judy Shelton zu sein, nicht mehr die alte. Damit spielte er auf ihre vielen Meinungswechsel an. So kritisierte Shelton früher niedrige Zinsen. Sie förderten Blasen und benachteiligten Kleinsparer. Seit Trump im Amt ist und niedrigere Zinsen verlangt, spricht sie sich dafür aus. Kritik der Demokraten könnte Shelton und die Trump-Regierung kalt lassen. Trumps Republikaner haben im Senat die Mehrheit. Allerdings,
I do have some trouble by some of your writings.
Der Republikaner Richard Shelby und mehrere seiner Kollegen meldeten ebenfalls Zweifel an Shelton an. Senator John Kennedy sagte, man wolle niemanden mit verrückten Ideen in der Fed. Dieser Widerstand könnte Trumps Wunschkandidatin für die Notenbank verhindern. Die Republikaner mögen dem Präsidenten in vielen anderen Fragen blind folgen. Bei Fed-Nominierungen tun sie das nicht. Die republikanischen Senatoren haben bereits 5 von Trumps Kandidaten für die Fed verhindert.
Trump und sein Bemühen, noch mehr Einfluss auf die Fed zu gewinnen, Jan Bösche berichtete. Und nun schauen wir noch auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main, heute mit Sebastian Schreiber in unserem Börsenstudio. Herr Schreiber, am Anfang der Sendung hatten wir uns mit dem Wirtschaftswachstum in Deutschland, mit dem BIP beschäftigt. War das auch etwas, was die Anleger an der Börse interessierte oder hatten die anderes im Blick, wie beispielsweise erneut das Coronavirus?
Also die Zahlen zum Wirtschaftswachstum haben die Märkte jetzt nicht wirklich aufgerüttelt. Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Das verleiht sicherlich keinen Rückenwind. Andererseits haben die Händler damit schon gerechnet. Das ist also relativ ruhig hier zur Kenntnis genommen worden. Das Coronavirus bleibt dagegen ein großer Unsicherheitsfaktor. Das wird hier ganz genau verfolgt. Auch wenn mir ein Händler vorhin sagte, dass die Auswirkungen auf die Märkte weniger gravierend seien als zunächst gedacht.
Und der DAX hat sich dann wie entwickelt heute?
Also heute hat sich der DAX in etwa auf dem Vortagesniveau entwickelt. Er steht derzeit kurz vor dem Handelsschluss bei 13.742 Punkten. Also er bleibt damit auf einem relativ hohen Niveau, hat auch heute wieder ein Allzeithoch erreicht. Das liegt jetzt bei 13.788 Punkten. Also unter dem Strich eine sehr erfolgreiche Woche für den DAX. Auf Wochensicht ging es da 2% nach oben.
Und was tat und tut sich im Umfeld der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Keine großen Kurssprünge bei den Staatsanleihen. Die Umlaufrendite ist leicht angestiegen von -0,41 auf -0,4%. Gold ist weiter gefragt, notiert auf konstant hohem Niveau. Die Feinunze Gold kostet $1,581, ein Plus von 0,3%.
Beim Euro sahen wir in den vergangenen Tagen stetig Kursverluste. Hat sich das heute fortgesetzt?
Ja, der Euro fiel heute zum Dollar zeitweise auf ein neues 3-Jahres-Tief. Da macht sich dann doch die schwache Konjunktur in vielen Ländern der Eurozone bemerkbar. Zum Nachmittag hat der Euro dann nochmal leicht zulegen können und liegt bei einem $1,842 und damit auf dem Vortageskurs.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. VW sorgt heute gleich zweimal für Aufmerksamkeit. Einmal wegen der geplatzten Vergleichsverhandlungen mit Dieselkunden, die betrogen wurden. Einmal wegen schlechter Verkaufszahlen im Januar in China. Wie reagieren die Anleger?
Das hat nicht gerade für Begeisterung gesorgt. VW-Papiere gehören heute zu den Verlierern. Die Aktie gibt nach um fast 1,5%.
Der Zahlungsabwickler Wirecard hat vorab eine erste Jahresbilanz vorgelegt und die sieht auf den ersten Blick gut aus. Teilen die Anleger diese Sichtweise?
Nein, für Wirecard geht es heute ordentlich bergab. Die Aktie verliert um die 3%, ist das Schlusslicht im DAX. Vorwürfe von Bilanzunregelmäßigkeiten stehen da weiter im Raum. Es läuft eine Sonderprüfung. Die Händler warten gespannt, wie die ausfällt. Noch gibt es dazu nichts Neues.
Sebastian Schreiber fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Dina Netz begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über den Hölderlin-Turm in Tübingen, der neu gestaltet wurde. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.